Ein Team, ein Podcast. Der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen mit Host Kevin Gavin.
Herzlich willkommen. Hier ist ein Team, ein Podcast. Unfassbar. Wir sind schon bei Folge 9 und natürlich wie immer am Anfang. Ja, hier unser Social-Media-Beauftragter, der Daniel, der liegt schon ganz fleißig. Ihr sollt uns abonnieren bei all den ganzen Portalen, wo man uns hören kann, also Spotify und Co. Erzählt euren entfernten Verwandten in Übersee, steht auf meinem Zettel. Da hast du dir richtig was einfallen lassen, Daniel, wa? Also wenn ihr Verwandte in Übersee habt, den müsst ihr auch von unserem Podcast erzählen. Und wir freuen uns natürlich auch auf Feedback auf all unseren Kanälen. Heute haben wir zu Gast Tim Ganz.
Hallo.
Geht's dir gut?
Mir geht's sehr gut, vielen Dank.
Weil ihr habt gerade Training gehabt noch, ne?
Ja, aber war heute eher entspannt.
Heute entspannt,
Krafttraining, ja. Wir haben ja jetzt erst am Samstag wieder Spiel und darum noch einen Tag frei, Mittwoch. Darum war das eher heute ein Zeichen von Kraft und Regeneration.
Das kann auch nur ein Handballprofi sagen. Das, heute war entspannt, heute war nur Krafttraining. Wir kommen zur ersten Rubrik und da geht es natürlich um die aktuelle Situation.
Ein Team, ein Podcast mit freundlicher Unterstützung von RPR1. Und jetzt Löwen live.
Also erstmal schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Wir zeichnen, wir machen immer so eine kurze zeitliche Einordnung. Also heute ist Montag nach dem Heimspiel gegen den TVB Stuttgart. Dein Fazit zum Spiel? Es war enger als erwartet.
Ja, ich fange mal so an. Am Schluss das Wichtigste, 2 Punkte. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ja, unsere Leistung im Spiel sind wir nicht so überragend mit zufrieden. Hatten uns viel vorgenommen, etwas dominanter das Spiel zu spielen auch. Und machen uns, wie schon öfter jetzt, das Leben mit eigenen Fehlern öfters mal schwer, sodass wir, ich glaube, 1 Minute vor Schluss mit +2 oder +1 erst führen und dann am Schluss so wirklich runterschaukeln. Und ja, haben dann noch so ein paar kleine Schwächephasen, aber ja, daran arbeiten wir und es wird besser.
Ja, es war ja sogar +3 am Ende und dann ging
oder so,
zack, 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 haben wir dann nochmal 2 kassiert und haben es dann nochmal natürlich auch mit einer weltwichtigen Auszeit, 2 Sekunden vor Schluss, noch über die Zeit geschaukelt. Was war das für eine Situation? War das absichtlich? Weil also Olli hat sich sofort bei der Stuttgarter Bank entschuldigt, warum haben wir denn die grüne Karte dann überhaupt noch gelegt?
Ich kann es dir ehrlich gesagt auch nicht so richtig sagen. Ich glaube, Christian wollte sie erst viel früher legen und dann hat er erst später gesehen, okay, es sind nur noch 2 Sekunden, passieren kann eigentlich nichts mehr. Und darum, ja, war das dann auch einfach so noch.
Die Stuttgarter haben sich ein bisschen aufgeregt.
Ja, also es war jetzt nicht gewollt aus Hetz gegen Stuttgart Negatives gegen Stuttgart.
Das
wirklich nur mal sicher zu gehen. Und ja.
Vor dem Stuttgart-Spiel gab es dann die beiden Duelle mit Minsk. Im Hinspiel habt ihr euch auch relativ schwer getan. Erzähl uns doch mal von deinen Eindrücken aus Weißrussland.
Ja, ich habe mich auf jeden Fall auf die Reise sehr gefreut. Ich war noch nie in der Richtung und es ist schon eine andere Welt bisschen.
Das glaube ich.
Klar, wir hatten viel Reisestress. Wir fliegen früh los und dann hat man noch, bis zum Spiel hatten wir dann noch über einen Tag in einem fremden Land, fremde Menschen. Alles ist etwas ungewohnt, würde ich sagen. Und hatten dann auch starke Minsker, heißt das auch?
Ja, ist eigentlich gefühlt eine gute Frage. Minsker? Ne? Hört sich an wie Imker, also, aber ich glaube, Minsker könnte stimmen. Aber habe ich auch noch nicht benutzt.
Ich glaube, es ist falsch, aber ich wusste gerade nicht, was ich sagen soll.
Wir können auch die Minskeraner, die
Mannschaft von Minsk. Die Mannschaft von...
Da machen wir es. Die Weißrussen.
Die Weißrussen, genau. So. Die Weißrussen. Waren auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht, wie sie auch in den Medien dargestellt wurden. Mhm. Also wir haben ordentlich... Auf jeden Fall ordentlich Spiel geprägt mit vielen Aktionen, wo wir zu wenig Zugriff hatten. Und am Schluss wieder ein paar viel eigene Fehler und dann war nur ein Auswärtssieg mit 4 drin. Im Heimspiel waren wir dann aber um einiges überzeugender, würde ich mal sagen. Und da haben wir von Anfang an klar gemacht, dass wir zu Hause überhaupt nichts herschenken. Und ja.
Ich fand, sie waren zu Hause, waren sie im Rückraum sehr stark. Also ich habe mir das Spiel angeguckt, da hat es ja von 10 Metern mehrfach geklingelt bei uns im Tor.
Ja, sie haben im Rückraum ein paar ordentliche Schützen, kann man schon so sagen. Wir waren dann aber auch von Anfang an etwas aggressiver und haben das dann in Grenzen halten können, würde ich sagen.
Wie hast du dann, ich sag mal, die Löwenrückkehr in die GBG-Halle erlebt? Du warst, glaube ich, zum ersten Mal in der Halle, oder?
Ich war zum ersten Mal da, ja. Ich habe, glaube ich, ein Spiel gesehen mal dort, aber es ist ja dann auch schon Jahre her.
Du hast gesagt,
es war dein erstes Spiel.
Nein, nicht ganz. Oder? Also mein erstes Spiel war das Spiel gegen Magdeburg. Das war aber, das ist dann 7 Jahre her, glaube ich, wenn ich grob das überschlage. Aber es war, zwischendurch gab es noch ein Spiel da. Das war ein Spiel gegen Bad Schwartau-Lübeck. Das war DHB-Pokal-Viertelfinale gegen den Zweitligisten. Undankbarste Aufgabe eigentlich, weil du als Zweitligist natürlich hoffst, dass du kriegst die Rhein-Neckar-Löwen zugelost und musst nach Mannheim fahren. Ist natürlich richtig bitter. Und dann haben wir da noch mal einmal gespielt gehabt, aber mein erstes Spiel war gegen Magdeburg da in der GBG-Halle. Aber es könnte natürlich gut sein, dass du bei dem Pokalspiel gegen Bad Schwartau
warst. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ja, auf jeden Fall.
Schon mal.
Ja, auf jeden Fall, klar, viel, viel kleiner. Trotzdem war es sehr, sehr schön. Wir hatten eine ordentliche Stimmung. Waren, ich glaube, 1000 Leute da ungefähr und das war schon nicht so schlecht und ja.
Wir können ja mal verraten, ihr seid danach noch ein bisschen auf Tour gegangen. Ihr wart im Cornelienhof von Uwe. Wie lang ging's da?
Richtig, wir waren noch als Mannschaft ein kleines Abendessen nehmen dort und ich muss wirklich sagen, Uwe hat es echt schön gemacht dort, also hatten super Bistro gemacht und ich kann es jedem wärmstens empfehlen, um etwas Werbung zu machen.
Aber die Frage hast du mir nicht beantwortet.
Ich komme noch dazu, ganz ruhig. Ging auf jeden Fall nicht so lang. Wir waren ja mit Trainer und allen und ja, ich bin glaube ich um 11 heimgefahren. Also,
hemmt das dann
war
so ein bisschen, wenn der Trainer dabei ist? Wäre es vielleicht länger gegangen, wenn Christian nicht mit gewesen wäre?
Nee, also wir hatten ja jetzt auch nicht so den super Drang, irgendwas Überragendes zu feiern. Pflicht war getan und darum war das mehr ein entspanntes Ausklingen.
Aber habt ihr das öfter? Geht ihr regelmäßig als Mannschaft weg?
Nee, das war das erste Mal, weil wir sind ja in Mannheim, sind wir ja normal immer oben im Club noch, im Business Club und haben dort Abendessen und jetzt war es nur, weil wir dort einfach keines hatten und ja.
Also Mannschaftsabende nach dem Trainingslager oder sowas, gibt es sowas auch? Also geht ihr schon mal auch ein Trinken zusammen oder ist das echt voll die Ausnahme?
Das ist wirklich voll die Ausnahme. In der Vorbereitung haben wir einen Teamabend, aber da wir wirklich sehr, sehr viele Spieler haben, sehr viel trainieren, jeder hat auch noch Familie. Mhm. Ich bin jetzt in der Mannschaft, wo glaube ich die Altersspanne zwischen 27 bis 32 gerade alle Kinder kriegt und wir haben sehr, sehr viele Mannschaftsbabys gerade und ja, die brauchen sehr, sehr viel Zeit und darum ist es eher seltener der Fall.
Wie ist dein Eindruck von der Teamchemie?
Sehr gut, also ich fühle mich auf jeden Fall extrem wohl und gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen.
Das heißt, Stimmung ist gut in der Mannschaft?
Auf jeden Fall, ja.
Ich habe auch das Gefühl, dass jeder ja auch gut einschätzen kann, ja, wo wir stehen, dass es natürlich gerade nicht ganz einfach ist. Viele neue Variablen, die da eingebaut werden mussten. Dafür läuft es, finde ich, sogar gar nicht so schlecht.
Ich finde auch. Also wir werden in den Medien, klar, mit unseren minus 8 Punkten werden wir jetzt etwas schlechter dargestellt, weil uns halt ja andere Größen wie Kiel sind uns etwas voraus mit jetzt minus 4 Punkten oder auch Flensburg als Meister. Wenn man sich aber mal unsere Spiele anschaut, die jetzt zu den minus 8 geführt haben, klar nervt uns der eine Punkt in Erlangen extrem. Sowas darf eigentlich gar nicht sein, wenn man 2 Minuten oder 3 Minuten vor Schluss noch mit 3 führt. Dann hatten wir ein schweres Auswärtsspiel bei starken Melsungern, wo wir auch einen, glaube ich, schwarzen Tag hatten. Und ja, Flensburg war extrem früh mit Trainer neu, Rückraumspieler neu.
Dafür war es ja noch echt eng, fand ich.
Also. Ja, ja. Und dann hatten wir eben die zwei Spiele Hannover und Berlin, wo es so oder so laufen kann. Zufrieden waren wir halt nicht. Also wir hätten mehr rausholen können, weil wir noch zu viele Schwächephasen haben. Aber ja, haben, glaube ich, noch viele Spiele vor uns. Und daran arbeiten wir, dass das minimiert wird.
Also ich glaube ehrlicherweise auch, dass das schlimmer dargestellt wird, als es tatsächlich ist, weil man darf nicht vergessen, dass wir außer Kiel in der Rückrunde keine richtig schweren Auswärtsspiele mehr haben. Die haben wir alle abgefrühstückt bereits und in Melsungen, in Berlin, da waren in den letzten Jahren oder war für uns in den letzten Jahren, fand ich sowieso immer relativ wenig zu holen. Das ist ja schon fast Tradition.
Das wollte ich gerade auch noch sagen. Also Christian hatte es im Video öfters mal gesagt, wir hatten vor ein, zwei Wochen war es so, da hatten wir 9 unserer 13 Spiele auswärts und ja, haben darunter auch überragend, finde ich, Magdeburg gespielt und okay. geschlagen. Und was auch so ein Breakpoint war, zu Hause Kiel, dass wir eben nicht -2 zu -10 stehen, sondern -4 zu -8. Und darum sind wir voll im Rennen.
Ja, vor allem können wir Flensburg noch an uns ranziehen mit -8.
Genau, ja. Steht ja auch bald an, genau.
Es gibt die interne Ansage, im Kalenderjahr 2019 keinen Punkt mehr abzugeben, beziehungsweise logischerweise dann auch alle Spiele zu gewinnen. Von wem kam der Impuls, dass dieses Ziel jetzt auch nochmal so klar formuliert wurde?
Du meinst generell oder zu Hause?
Nee, generell.
Wenn man sich unseren Spielplan mal anschaut, ist das klar unser Anspruch und unser quasi Wille, alles zu holen, was möglich ist. Wir haben noch schwere Spiele zu Hause, schwere Spiele auswärts. Trotzdem wollen wir alle schlagen und auch möglichst dann auch nächstes Jahr. Dann soll es ja nicht aufhören.
Ne? Dann soll es natürlich nicht aufhören, aber ich glaube, wenn man mit 8 Minuspunkten über Weihnachten geht, ich finde, dann ist die Rückrunde nicht so schlecht gelaufen. Dann ist die Hinrunde nicht so schlecht gelaufen in meinen Augen.
Glaube ich auch. Also man sieht es ja jetzt klar, Kiel marschiert ohne Ende in allen anderen, auch jetzt in der Liga, Champions League überragend. Aber da fängt es jetzt langsam, glaube ich, auch an. Sie haben etwas Personalsorgen, jetzt gegen Leipzig nur knapp mit einem zu Hause. Ja. Es wäre, glaube ich, vor 2 Monaten auch anders gewesen. Und ja, darum glaube ich, werden sie auch nicht bei -4 stehen bleiben. Flensburg genauso wenig und bei Berlin, Hannover, Melsungen wird sich wahrscheinlich auch noch was tun.
Es wird auf jeden Fall dieses Jahr, es ist jetzt lange von der Liga angepriesen worden, das spannendste Meisterrennen aller Zeiten. Ich glaube, dieses Jahr wird es lange offen bleiben, weil es kommt dann ja auch noch die Europameisterschaft. Da muss man auch gucken, wie Kiel speziell aus der Europameisterschaft rauskommt. Wir natürlich auch. Halt immer, mit Verletzungen muss man halt leider immer irgendwie umgehen. Gerade fehlt Dule Duvniak bei den Kielern, glaube ich, am meisten. Das ist schon so der Ausfall, der denen am meisten schmerzt. Das wissen wir ja auch, weil eigentlich war Domagoj Duvniak der Spieler, der uns zu Hause ja eigentlich die größten Kopfschmerzen bereitet hat, neben Harald Reinkind. Das wird auf jeden Fall sehr spannend. Allerdings müssen wir, ich sag mal, einer der machbareren Titel ist der DHB-Pokaltitel. Am 4. Dezember haben wir dann das Heimspiel gegen Hannover. Da geht es dann um den Einzug ins Final Four. Was würde dir diese Chance, in Hamburg mit dabei zu sein, bedeuten?
Das wäre, also würde mich erstmal riesig freuen. Ein ehemaliger Tormann aus der zweiten Mannschaft war schon mal dort und hat gesagt, es wäre überragend und es wäre wirklich ein Highlight und darum würde ich mich da riesig drauf freuen und dafür werden wir auch nächste Woche alles geben.
Wen meinst du, Can oder wer?
Lukas Bauer.
Lukas Bauer,
ja, war mal mit in Hamburg. Den kennst du ja auch noch.
Ganz selbstverständlich, genau. Selbstverständlich.
Schöne Grüße da auch.
Zurück. Also früher war das ja immer so, sind wir nach Hamburg gefahren und wussten, dass wir samstagsabends eigentlich schon entspannt einen trinken konnten mit der Mannschaft. Das ist jetzt anders, wo wir das erste Mal diesen Titel geholt haben. Das ist auch kann auch eine spannende Konstellation werden in Hamburg. Glaubst du, dass der EHF-Cup und der DHB-Pokal die machbarsten Titel sind?
beim EHF Cup haben wir ja jetzt die Gruppenauslosung. Ende November, glaube ich. Und ja, ist auf jeden Fall unser Ziel, ins Final Four zu kommen. Ja, beide Titel sind quasi auf dem Blatt am schnellsten zu erreichen, weil man am wenigsten Spiele machen muss. Und ja, wir wollen aber auch in der Bundesliga möglichst weit oben stehen. Also die werden wir jetzt nicht quasi links liegen lassen und nur auf zwei Titel spielen.
EHF Cup ist halt, wird halt deshalb schwieriger, glaube ich, dadurch, dass wir dass das Final Four ja jetzt in Berlin gespielt wird. Also das heißt, so ein Auswärts-Final Four in Berlin ist wahrscheinlich auch unangenehm, könnte ich mir vorstellen.
Ja, ich glaube auch. Die zweite Stadt wäre ja Nantes. Das wäre ja aufgrund des Löwentitels von vor, ich weiß nicht genau wie viel
Jahren. Ja, das war in dem Jahr.
Wäre das sehr, sehr spannend gewesen. Aber ja, Berlin ist auch, glaube ich, nicht schlecht. Und darum
würden
wir da auch gerne hinfahren.
Peinlich, dass wir das nicht wissen, ne?
13 hätte ich jetzt auch gesagt, ja.
Der Daniel, unser Social Media.
Ich wollte es nicht sagen, am Schluss ist es falsch.
Ich hab's mit Jahren nicht so. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich kann mir ganz schlecht Daten und Jahre merken. Aber dann 2013, stimmt, haben wir das Final Four in Nantes gewonnen. Das war der erste Titel der Rhein-Neckar-Löwen. Das hieß ja damals immer noch, die Löwen können keine Titel holen. Wir sind heute schlauer, was das angeht.
Ich glaube auch, ja.
Kommen wir wieder zum Liga-Alltag. Ihr müsst vorher noch nach Minden. Das ist einer dieser Gegner, gerade in dieser laufenden Saison, die man auf keinen Fall unterschätzen sollte, oder? Gerade auswärts.
Auf jeden Fall. Sie haben einen starken Kader, sie haben eine starke Heimhalle. Also noch, sie müssen ja bald raus, leider.
Ja?
Ja, die spielen in ihrer Kamperhalle nur noch 2019.
Okay.
Dann wird sie saniert und dann müssen sie zum Erzfeind nach Lübbecke.
Ach.
Und müssen da ihre restliche Saison, glaube ich, fertig spielen.
Cool.
Und dann eine temporäre Handballhalle, bevor die Multifunktionsarena Minden fertig ist.
Okay. So habe ich das aus den Tim Ganz hier alles weiß.
So habe ich das aus den Medien mitbekommen. War anscheinend ein ziemliches Hickhack mit Entscheidungen aus anderen Positionen.
Ja, da können wir eigentlich froh sein. So einen richtigen Erzfeind haben wir gar nicht, ne? Wo wir jetzt, also wir haben ja in der Halle von Leutershausen ja zum Beispiel, von Friesenheim, in der Friedrich-Ebert-Halle haben wir ja sogar schon DHB-Pokal-Schlachten geschlagen. Das, ja. Da wäre das gar nicht so schlimm. Mit den Ludwigshafen, dann kommen wir ja ganz gut klar. Aber, ja,
ich glaube, als Erzfeind, also es ist jetzt nicht wie Karlsruhe-Stuttgart im Fußball, glaube ich. Also.
Das haben wir auch gerade hinter uns.
Ja,
das war nämlich auch gestern parallel, auch gestern, lustigerweise. Bist du KSC-Fan?
Ich wohne ja dort, aber als Fan würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. Also ich schaue nicht regelmäßig Spiele. Ich fahre zwar in 2 Wochen mal hin, aber so als richtiger Fan. Aber ich freue mich, wenn sie hochklassig spielen, weil das, glaube ich, auch Karlsruhe nicht schlecht tut.
Das haben sie ja gestern vergessen, das hochklassige Spiel in Stuttgart.
Ich glaube
leider
auch,
das Derby 3-0 verloren. Wir kommen jetzt nämlich genau zu solchen Themen. Zum Menschen, Tim Ganz, in unserer nächsten Rubrik.
Löwen hautnah.
So, jetzt wollen wir dich ein bisschen näher kennenlernen. 2017 bist du zu den Löwen gekommen. Damals in den Kader der zweiten Mannschaft, die hat in der dritten Liga gespielt. Was waren da die Hintergründe des Wechsels?
Ja, ich war 2016 mit meiner Schule fertig und war damals in der Viertligamannschaft Bingen. Und wollte dann auf jeden Fall ein Studium starten und habe dann so einen ungefähren Bereich gehabt, was ich machen will und wo ich es machen will. Und hatte dann eine Zusage von der Hochschule hier Karlsruhe und habe dann eben gesucht nach Handball. Clubs wollten.
Und dann waren da die Rhein-Neckar-Löwen.
Es hört sich jetzt blöd an, aber. Ich wollte eben eine Stufe höher, dritte Liga spielen, sportlich weitermachen, auch aus Spaß natürlich, klar, aber das Studium war da schon immer im eigentlichen Vordergrund. Und dann gibt es ja, wenn man von Karlsruhe aus fährt, gibt es Pforzheim, gibt es. Kronau, Nussloch, Schwetzing und so. Und Kronau ist tatsächlich der nächste Drittliga-Club von Karlsruhe aus.
Ja, Pforzheim ist schon noch mal ein Stück.
Ja, Pforzheim ist auch die Fahrerei mit Stau, das wäre, glaube ich, Katastrophe.
Ich bin mir sicher, die A8 wurde damals unter die parkenden Autos geteert. Da ist ja immer Stau.
Und ja, dann hat mein alter Trainer mal meinen ehemaligen Rheinland-Pfalz-Auswahltrainer gefragt, ob hier irgendwas frei wäre, der Daniel Meyer. Und ja, dann sind glücklicherweise gerade beide Rechtsaußen weg. Und ja, dann war ich zweimal im Training und scheinbar war ich ja nicht so schlecht. Und dann durfte ich hier anfangen und dann war es optimal.
Hättest du dir damals träumen lassen, dass du mal zum Profikader gehörst? Und zwar ja, fix für die komplette Saison, also nicht, also wir haben ja immer mal welche, die auch für Champions-League-Spiele mal hochgerutscht sind, aber
hättest du das gedacht? Nein, also niemals. Ich hatte auch früher als kleiner Junge eigentlich nie so wirklich ein Traum oder ein Ziel, Handballprofi zu werden. Und ja, von man hat es auch nicht so wirklich absehen können von meiner sportlichen Qualität her in den Jahren 18 bis 20. Also klar, dass ich mal Dritte Liga spielen kann oder will, es war so ein kleines Ziel oder Traum. Und ja, dass es so hoch geht, war dann aber eigentlich unabsehbar und eher plötzlich dann.
Ist aber okay für dich.
Ich nehme es gerne an.
Ja. Ja, das habe ich mir gedacht. Wie kam es denn dazu? Kam dann irgendwann Olli Rogic, so stelle ich mir das vor, und hat gesagt, Junge, du machst das ganz gut, willst du nicht mal bei den Großen mitspielen?
So ungefähr war das auch, ja. Der kam dann, ich weiß nicht, Mitte meines zweiten Jahres hier und ja, dann war ich erstmal sehr nervös und es war quasi wie so ein Schlag, also eher positiv und ja. Dann wurde es irgendwann quasi vertraglich festgehalten und ja, ging los.
Was ist das für ein Gefühl? Wie fühlt sich das an, wenn du dann auf einmal weißt, das war ja auch viel Vorfreude wahrscheinlich dabei. Du hast ja dann noch ein bisschen Zeit.
Ich hatte riesige Vorfreude auf jeden Fall und es war auch teilweise sehr, sehr surreal, weil ich eben vor 5 Jahren noch bei meinem Jugendclub mein erstes Herrenjahr gemacht habe in der 6. Liga, glaube ich. Und ja, ging dann aber ziemlich schnell steil nach oben.
Aber du hast ja als einer der wenigen, nicht als einer der wenigen in der zweiten Mannschaft, weil wir wissen ja, wir haben ja eine Champions League erfahrene zweite Mannschaft. Du hast bei dem Spiel in Kielce doch auch mitgespielt.
Richtig.
Wie war das damals? Das war doch auch schon total surreal also, für euch, oder?
Das war auf jeden Fall ein Highlight, was man immer auf jeden Fall hält, würde ich sagen. Damals waren da ja viel Streitigkeiten und ich muss wirklich sagen, ich habe einfach nur gehofft, dass sich nichts ändert und wir wirklich dahin fahren. Ich habe mich da so drauf gefreut und egal, ob wir da jetzt mit minus 20 hinten waren oder so, es war ein Riesenwochenende und es war unglaublich und ja, das war wirklich sehr spannend.
Letzte Woche war Jennifer Kettemann bei uns zu Gast. Da hatten wir das Thema auch. Heute bist du zu Gast. Wie man zu einem und demselben Thema so zwei verschiedene Meinungen hören
ja,
kann.
Ja gut, ich muss sagen, klar, sportlich gesehen, also
ist ja nachvollziehbar,
ich weiß jetzt nicht, was da hinten dran war. Dazu waren wir zu wenig drin im Streit alles. Aber ja, wir haben das auf jeden Fall sehr gerne gemacht.
Aber wie wurdet ihr da denn behandelt? Hat man euch da so ein bisschen auch die Schuld in die Schuhe geschoben? Ihr wurdet ja auch ausgepfiffen da, ne?
Was heißt ausgepfiffen? Wir wurden wie als eine normale Mannschaft behandelt und das ist dort, glaube ich, auch relativ streng. Also auch wenn da ein Foul passiert in der 55. Minute, wo wir mit minus 20 schon hinten waren, da wird man auch gnadenlos ausgepfiffen. Und ja, aber wir haben uns nie irgendwie als quasi Sündenbock
gefühlt. Aber hast du da schon gewusst, dass du im jetzigen Jahr Erste spielst?
Nein. Das war ja, da war ich ja gerade mal ein halbes Jahr hier. Es war ja im März 2018, lass mich nicht lügen. Ja, es war auf jeden Fall das erste Jahr hier. Und das mit dem Jahr, das kam dann ungefähr erst ein Jahr später. Ja. Während meinem zweiten Jahr hier in der zweiten Mannschaft.
Ach stimmt, ist schon 2 Jahre her, ne? Schon 2 Saisons, ja. Jetzt habe ich kurz einen Zeitsprung gehabt, der da nicht hingehört hat. Jetzt bist du schon ein paar Monate mit dabei. Ist die Anfangseuphorie noch da oder ist es für dich jetzt alles schon auch ein bisschen so, ja, jetzt bin ich halt Handballprofi und jetzt erschreckt mich erstmal nichts mehr?
Nee, ich freue mich auch weiterhin auf jedes Heimspiel, auf jede Fahrt, auf jede neue Halle, auf jede neue Reise und ja, es ist viel drumherum auch und das macht alles sehr, sehr viel Spaß.
Und das hebt dann auch so ein bisschen auf, dass du erwartungsgemäß nicht die großen Einsatzzeiten bekommst?
Ja, auf jeden Fall. Das wusste ich ja vorher schon vornherein. Patrick spielt auf so einem Niveau, auf einem extrem hohen Niveau schon seit Jahren und dass ich da mit so einem Riesensprung über die zweite Liga hinweg nicht ewig viel spielen werde, das war mir schon vorher klar. Und darum freue ich mich auf jedes Training. Und ja.
Wie hältst du dann die Konzentration über den Spieltag hoch, wenn du weißt oder wenn du eventuell davon ausgehst, dass du zu einer hohen Prozentzahl nicht zum Einsatz kommst? Weil du musst ja trotzdem da sein, wenn es dann
so Weil ist. Ich weiß, dass wenn was passiert, ich auch mal schnell dastehe. So wie in Flensburg, als Johnny 2 Minuten hatte oder in Hannover, als er kurz raus musste. Und darum ist man eigentlich dauerhaft auf Spannung.
Bist du dann trotzdem auch so nervös, als würdest du wissen, dass du 60 Minuten spielst?
Nicht ganz. Also würde mir jetzt jemand vorher sagen, ja okay, ich fange morgen an, dann würde sich, glaube ich, die Gefühlslage noch mal etwas ändern und ich wäre etwas nervöser, aber ja.
Du hast gerade selber gesagt, die zweite Liga hast du komplett ausgelassen. Der Unterschied zwischen dritter und erster Liga ist ja enorm sportlich und auch mental. Wie lief bei dir diese Umgewöhnungsphase? Haben sie dich im Training härter rangenommen, damit du sofort weißt, was abgeht?
Nee. Also waren sehr, sehr freundlich alle. Klar, sportlich ist ein Riesensprung, aber viele helfen mir auch, geben auch Tipps und so weiter, dass ich mich sportlich quasi weiterentwickle. Und ja, das Größte ist eigentlich die Würfe auf Außen, weil da halt Torhüter drinstehen, die mal 2 Klassen oder mehr stärker sind. Und ja.
Aber du musst dich auch hin und wieder noch mal kneifen und sagen, krass, bin ich Handballprofi?
Auf jeden Fall schon, ja.
Aber wie hat das denn deine, ich meine, du bist 22 Jahre alt, ich meine, jetzt großartig über eine Zeit deiner Karriere zu sprechen, ist ja Quatsch. Aber trotz alledem hat das ja wahrscheinlich deinen Zukunftsplan auch mit Studium und so ja komplett durcheinander geschmissen.
Durcheinander würde ich jetzt nicht sagen. Er hat es etwas verlangsamt. Also ich habe mal mein Studium angefangen, 2017, lief alles parallel zur zweiten Mannschaft hier. Und jetzt haben wir ja meistens Vormittagstraining oder haben viele Reisen, auch Donnerstagabends und so weiter. Darum ist mein Studium jetzt etwas flexibler und bin quasi weniger in Vorlesungen und so weiter, aber es geht trotzdem parallel noch weiter.
Ja, man braucht kein BAföG, wenn man Profi ist. Nee. Das hat sich ja wahrscheinlich auch entspannt, oder nicht?
Das stimmt, ja.
Merkt man das vor allen Dingen auch so ein bisschen so an den ganzen PR-Terminen, die man dann auf einmal auf der Agenda stehen hat? Zum Beispiel, dass du heute
auf jeden Fall. Klar,
im besten Handball-Podcast in Deutschland bist?
Es ist auf jeden Fall mehr als Training, es ist viel, viel Arbeit mit Fans und mit Medien, aber das macht auch Spaß alles und ja, ist auch Teil eines Berufs hier.
Aber du wohnst immer noch in deiner Studentenbude?
Ja, also ich bin nicht umgezogen, nein.
Okay, aber alleine oder bist du in einer WG? Nee,
ja, ich wohne auf 30 Quadratmeter alleine.
Nicht schlecht. Das ist ja, also hast du einen Westflügel, Ostflügel, Südflügel und einen Riesengarten.
Ja. Nee, ich also fühle mich sehr, sehr wohl dort.
Wo genau in Karlsruhe?
In der Südstadt, da neben dem Citypark.
Ich lebe ja auch in Karlsruhe oder im Umland von Karlsruhe. Da ist ja das blühende Leben eigentlich, ne?
Ich finde, es ist eine wunderschöne Stadt. Es lebt sich sehr, sehr entspannt. Man hat alles Mögliche und ich wohne in einem sehr, sehr schönen Viertel. Darum fühle ich mich auch sehr, sehr wohl. Hab klar zu den Spielen eine sehr, sehr weite Anreise. Dafür ist es jetzt, glaube ich, im Training etwas entspannter als die, wo von Norden herfahren, weil die A5 ist quasi ein halber ja, Parkplatz.
Ja, ja.
Und darum klappt das auch alles.
Ja, für mich ist gerade auch echt nicht schön. Das muss man auch mal festhalten. Nee, Karlsruhe, eine völlig unterschätzte Stadt.
Finde ich auch.
Also.
Ja. Ist halt nicht so wirklich riesig, aber sehr, sehr schön.
Aber größer als Mannheim. Tatsächlich mittlerweile.
Ja, also ja, Einwohner hat Mannheim, ist 280.
Fakt. Ist auch nicht, tatsächlich nicht viel, aber nach dieser letzten Bürgerzählung, die es da mal vor, ich glaube, 2010 oder was gegeben hat, ist tatsächlich Mannheim hinter Karlsruhe eingeordnet worden.
Karlsruhe hat, glaube ich, 300 und
sowas.
Davon halt ein Viertel sehr, sehr junge Menschen. Und okay, das macht es auch sehr, sehr schön.
Studenten halt vor allen Dingen.
Ja,
da ist ja ordentlich was los mit dem KIT und so. Da kann man da schon ordentlich Party machen. Wie oft findet man dich denn auf so einer Studentenparty?
Gar nie. Also momentan nie. Ich war ja auch zu Zweitmannschaftszeiten war ich sehr, sehr wenig weg, weil auch die zweite Mannschaft trainiert viermal. Und dann hat man noch ein Spiel und da bleibt jetzt auch nicht so viel Zeit und Raum. Und irgendwann sollte man ja auch noch lernen.
Wenn dich einer anspricht, sagst du dann, hallo, mein Name ist Tim Ganz, ich bin Student? Oder sagst du, hallo, mein Name ist Tim Ganz, ich bin Handballprofi?
Ich bin Student und spiele Handball bei den Rhein-Neckar-Löwen. Ich will jetzt nicht sagen nebenberuflich, aber ja, eigentlich bin ich schon noch Student.
Wer sind so deine nächsten Ansprechpartner in der Mannschaft?
Bezüglich was? Auf einen...
So, mit wem?
Bestimmtes Thema?
Ja, so generell.
Generell?
Nee, das heißt, bestimmtes Thema, klar. Es gibt ja immer Leute, mit denen versteht man sich halt einfach. Und es gibt aber auch Leute, die sind auch eher so Ratgeber, mit denen spricht man eher mal. Oder sagen wir mal so, wer sind denn deine Bezugspersonen in der Mannschaft? Vielleicht ist das ein bisschen klarer gefragt.
Ja, wenn irgendein Problem sein sollte, dann fragt man immer die Spieler, wo schon ewig lang hier sind. Also Andy, Johnny, Uwe. Aber auch welche, die im ähnlichen Alter sind. Kohli ist, glaube ich, am nächsten zu mir. Und ja, man kann aber auch jeden fragen. Also es hat jeder ein quasi offenes Ohr für einen.
Das glaubt ja auch kein Mensch, wie jung der Janik Kohlbacher eigentlich ist.
Ja, der ist schlanke 24.
Hast du jetzt schlank gesagt? Also der hat ja ein Kreuz. Das ist ja unfassbar. Ich glaube, der Andi Schmid hat mal ein Bild gepostet. Da habe ich kurz gedacht, das ist hier ein Bild von Arnold Schwarzenegger aus den 90ern.
Ja, ist schon ein Kleiderschrank, kann man so sagen.
Boah, also da bist du dann auch froh, dass du außen spielst und nicht am Kreis?
Ehrlich gesagt, ja. Wobei wir haben ja auch Spielzüge, wo er zwischen 1 und 2 steht, also zwischen halb und außen. Und da merkt man schon, okay, er wiegt ein bisschen was und hat einen harten Spielstil. Aber ja, das ist auch Profileben, dass man quasi auf hoher körperlicher Härte auch spielt.
Ja. Was kann man sich in so einer gemeinsamen Trainingseinheit mit so Appelgren, Palika, Grötzki, Gensheimer so abschauen?
Von den Torhütern kann ich mir relativ wenig abschauen, weil ich ja auch ein Spiel. Aber ja, Uwe hat ein riesiges Repertoire und da versucht man schon auch manchmal Würfe nachzumachen. Klar, klappt jetzt sein Arm auskugeln nicht so gut bei mir, aber ja, hat da schon viele Tipps, wo man sich holen kann.
Hast du da manchmal auch so ein bisschen Overload, so, dass du das alles auch sortieren musst, was so gerade um dich rum passiert?
Teilweise ja, weil es manchmal echt sehr, sehr viel Neues ist, aber ja, bin da eigentlich immer sehr, sehr flach und entspannt.
Ja, aber wie verarbeitest du das? Was sind deine, wie sagt man das, also, was ist deine Ablenkung? Was sind Dinge, mit denen du dich aus dem Handballalltag oder dem Studentenalltag rausflüchtest?
Ja, aus dem Handballalltag ist es das Lernen quasi. Also ich habe ja auch noch da eine zweite Schiene, die ich fahren will oder muss auch. Und ja, aus dem Studienalltag hat man auch Freunde, Familie und so weiter.
Ja, aber was ist so deine, machst du noch irgendwie eine andere
Sportart? Ach so,
Hobby. Was sind so, ja, zockst du gerne oder?
Nee, gar nichts eigentlich. Nicht? Also ich, klar, außerhalb vom Handball, also ich angle jetzt nicht wie Kohli, sondern ich habe dann wirklich Familie und Freunde, wo ich hauptsächlich mit Zeit verbringe. Das ist quasi sehr gute Ablenkung und ja.
Klang kurz so, als hätte Kohli das nicht.
nee. Das will ich auf keinen Fall sagen. Aber er ist, glaube ich, sehr, sehr oft angeln. Auch zu jeder Jahreszeit, zu jeder Tageszeit
die
auch mal.
Geduld hätte ich
gar
nicht.
Ja,
könntest du scheinbar dich 5 Stunden an den arschkalten See setzen und auch darauf warten, dass 3 Fische anbeißen? Also mir könnte das nicht passieren.
Also er sagt zwar immer...
Wir können offen reden, er hat mir gestern erzählt, er hört unsere Podcasts eh nicht. Ja.
er hat ja immer so einen Thermoanzug an, aber bei 0 Grad oder so, glaube ich, hilft das auch nicht. Also kann ich mir schwer vorstellen. Aber nee, es wäre absolut nicht mein Hobby.
Also ich sage immer, wenn der liebe Gott gewollt hätte, dass ich Angler werde, dann hätte er Captain Iglo nicht erfunden.
Das hast du jetzt gesagt.
Das habe ich gesagt. Kommen wir wieder so ein bisschen zurück zum eigentlichen Thema.
Bisschen
abgeschweift. Wie ist die Zusammenarbeit mit Christian Andresson?
Sehr gut. Sehr, sehr freundlicher Trainer und hat immer ein Ohr offen für einen und sehr, sehr strukturiert, hat eine andere Art als jetzt 5 Jahre lang ein sehr impulsiver Trainer. Und ja, es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, mit ihm zu arbeiten.
Du hattest ja bisher eigentlich noch keinerlei Berührungspunkte mit dem Profi-Handball. Kannst du es ein bisschen mitnehmen in deiner Anfangszeit in Auenheim und Meisenheim?
Zu Auenheim, wo ich ursprünglich herkomme, kann ich eigentlich relativ wenig sagen, weil das waren meine ersten 10 Lebensjahre. Da habe ich dann irgendwann mit dem Handballspielen angefangen über Familie und Freunde. Ich weiß gar nicht mehr wann. Und ja, habe dann so quasi meine ersten Schritte gemacht und kam nach Meisenheim 2007 und war dann auch erst in der E-Jugend und habe dann quasi meinen Sport noch weiter gemacht, war dann parallel auch noch im Leichtathletik ein paar Jahre lang. In Auenheim war es noch Turnen nebenher. Ja, habe mich dann irgendwann fürs Handball entschieden. Und so wirklich dieses höherklassige Handballspielen kam in Meisenheim dann auch erst in der B-Jugend, als wir wirklich einen starken Jahrgang hatten und dort auch in der B-Jugend in der höchsten Spielklasse spielen durften. Wir gegen Friesenheim unter anderem auch gespielt mit jetzt Bundesligaspielern. Und ja, dann war ich da eben auch irgendwann mit der A-Jugend fertig, habe mein erstes Herrenjahr parallel gespielt. Ist eher ein kleinerer Dorfclub, aber für unsere Möglichkeiten haben wir da schon ziemlich viel rausgeholt. Dann quasi kurz vor dem Schulende der Schritt nach Bingen in die 4. Liga und so der erste Berührungspunkt zum halbwegs höherklassigen, halb profimäßigen Handball.
Und wann war der Moment, also in welcher Jugend war der Moment, wo du gemerkt hast, oh, ich habe ein bisschen mehr Talent als die anderen?
Puh, es war tatsächlich, als wir in der B-Jugend einen neuen Trainer hatten und der mal richtig mit uns trainiert hat und mal, da war dann auf einmal Krafttraining neu, Athletiktraining neu, das Videostudium war auch neu und dann, ja, haben wir da mit unserem Jahrgang sehr viel machen können. Und dann wurden wir da, glaube ich, waren in beiden Saisons Oberliga, was damals noch eine hohe Spielklasse war. Jetzt hat, glaube ich, die A-Jugend Bundesliga, gibt es ja noch, und die B-Jugend, die hat noch eine Oberliga, glaube ich.
Unsere ist ja gerade Tabellenführer in der Baden-Württemberg-Oberliga. Ja.
Dann kam ich eben in die Herrenmannschaft und habe da ganz ordentlich gespielt als damals 17-Jähriger. Und dann war mir schon klar, okay, irgendwie mal Richtung Oberliga, Herren, also die 4. Liga und irgendwann mal als Traum oder Ziel 3. Liga zu spielen, ist schon drin. Und das wollte ich quasi auch dann.
Das ist so ein bisschen wie Alice im Wunderland gerade. Ne? Also ich finde das total interessant, das auch von dir mal so zu hören, weil ne, du sprichst ja davon, dein großes Ziel war die 3. Liga und jetzt sitzen wir hier und du spielst EHF Cup, du spielst 1. Bundesliga, hast ja auch deine ersten internationalen Tore schon geworfen. Aber würdest du dich trotzdem eher als Spätstarter sehen?
Ich hatte das Wort gerade im Kopf, ehrlich. Ich würde mich eher als sportlicher Spätstarter auf jeden Fall bezeichnen, weil ich war zwar in der Rheinland-Pfalz-Auswahl, die dann irgendwann bis 17, 18 Jahre ging, war aber nie in irgendeiner Jugendnationalmannschaft oder so. Soweit hat es nie gereicht. Und auch als ich in Bingen war, hat das alles gut funktioniert nach einer schweren Startphase. Hatte auch einen super Trainer wirklich. Und ja, habe dann irgendwann gemerkt, okay, dritte Liga klappt. Aber so einen wirklichen riesigen Sprung habe ich auch hier gemacht unter dem Trainerteam hier in der zweiten Mannschaft.
Du studierst nebenbei noch Fahrzeugtechnologie.
Richtig.
Also habe ich ehrlicherweise noch nie gehört. Also man kennt ja Studiengänge, die meisten machen BWL. Aber Fahrzeugtechnologie war mir persönlich noch nicht über den Weg gelaufen. Was begeistert dich an dieser Branche?
Um es mal zu erklären, es ist ungefähr spezialisierter Maschinenbau, also in die technische Richtung. Ja, ich bin sehr fahrzeugaffin und dass es was Technisches wird, war schon lange, glaube ich, klar. Und ja, so war es dann auch im Studium relativ schnell klar, wo es hingeht.
Das heißt, wenn ich mal irgendwann ein gebrauchtes Auto kaufe, dann rufe ich dich an, du fährst mit mir mit und du...
Ich bin zwar kein Mechaniker, aber ja...
Du kannst aber etwas, schon drauf gucken und sagen...
Ein bisschen was weiß ich und darum, ja, könnte es reichen.
Wie könnte dann dein späterer Job aussehen?
Ja, ich will meinen Master... Also ich mache jetzt erstmal meinen Bachelor fertig, der sehr technikbezogen auch ist. Will dann meinen Master mehr in die wirtschaftliche Richtung machen. Und dann, ja, könnte man in alle möglichen Branchen rein, Fahrzeugentwicklung, Produktion, gibt es viele Möglichkeiten.
Aber du hast jetzt schon, also ist jetzt schon so Handball und dann gucken wir mal, wie lange man den Handball ziehen kann, wie lange man eine Handballkarriere am Start haben kann.
Ja, so ungefähr schon. Also ich sehe mich nach dem Handball weniger in einer Position im Sport oder als Trainer, sondern ich will dann auch wirklich meinen Beruf machen, den ich bis zur Rente quasi dann machen will, aus dem Studium heraus.
Bis zu einem gewissen Niveau könnte man ja theoretisch auch noch Trainer parallel machen. Das wäre
jetzt auch nicht so. Ja, ich glaube, ein Ingenieurjob ist auch zeitaufwendig und wenn man irgendwann dann mal Familie und so weiter haben will oder hat, dann ist es nebenher auch sehr, sehr schwierig, glaube ich. Aber ja, so in den unteren Klassen oder in der Jugend habe ich das früher ab und zu mal gemacht. Hat mir auch Spaß gemacht, ja.
Aber das ist ganz cool. Also wie konkret siehst du denn die Chance, jetzt auch über das Sprungbrett Löwen dann auch zu einem gestandenen Bundesligaspieler zu werden und dann vielleicht auch nochmal andere Stationen anzulaufen?
Das ist natürlich eine schwierige Frage, weil ich momentan mit dem Studium bin an einer staatlichen Hochschule und darum wollte ich schon erstmal regional bleiben. Inwieweit ja, ich mich jetzt sportlich hier so weit entwickle, dass ich interessant werde für andere Clubs auf höherem Niveau, ist noch offen. Ja, habe da jetzt keinen Plan, wie es jetzt für die nächsten paar Jahre aussehen soll. Und warte erstmal ab, wie es alles so kommt.
Ist natürlich eine schwierige Frage nach jetzt, ich weiß gar nicht, was haben wir, 6 Monate rum oder 5 Monate rum? Knappes halbes Jahr, sagen wir jetzt mal, die du Handballprofi bist. Aber man macht sich ja schon irgendwie Gedanken, ob man sich überhaupt mal vorstellen könnte, mal zu einem anderen Club zu wechseln oder ob man eher an deiner Stelle sagt, naja, Rhein-Neckar-Löwen, erste Liga, wenn ich das nicht mehr machen könnte aus irgendeinem Grund, dann würde ich lieber aufhören oder würde ich lieber wieder in die dritte Liga zurückgehen oder sowas. Oder ob man wirklich offen dafür wäre zu sagen, naja, komm, weißt du was, wenn dann da noch irgendwie ein mittlerer Bundesligist, was weiß ich, Minden oder sowas, anfragt, ob man sich dann das dann grundsätzlich vorstellen könnte.
Ja, bin, wie gesagt, sehr regionsverbunden und will auf jeden Fall erstmal hier bleiben. Jetzt auch nicht nur wegen dem Studium, man hat auch Freunde, Familie und so weiter und andere Pläne noch nebenher. Und darum kann ich mir so eine Frage, glaube ich, selber jetzt noch nicht stellen, ob ich sowas denn machen würde, ob mir es auch weiterhin Spaß macht. Klar, es muss immer Spaß machen und ich muss gesund sein, das ist mir das Wichtigste. Und wenn alle Pläne nebenher quasi klappen, dann wäre es eventuell auch mal eine Option. Die Frage ist dann halt, wohin? Also ja, gibt es auch andere schöne Regionen, aber erstmal würde ich gerne hier bleiben, natürlich.
Aber es gab doch auch bestimmt Angebote aus der zweiten Liga, aus der dritten Liga.
Bisher tatsächlich noch keine, weil ich kam ja quasi als unbeschriebenes Blatt hier nach Kronau. Niemand wusste eigentlich, dass ich wegen dem Studium herkam. Hatte jetzt sportlich auch noch nicht so viel vorzuweisen, außer ein paar Tore in der vierten Liga. Und ja, dass ich da ein Jahr lang ganz ordentlich war. Und dann war ich eben für ein Jahr hier und habe dann sofort nach ein paar Monaten unterschrieben für das nächste Jahr noch. Und dann war ich eigentlich relativ klar, hier bleibe ich, und war dann auch wenig offen für andere Sachen. Und ja, dann eben das nächste Jahr hier, und das war dann auch relativ schnell klar. Und ja, jetzt wird sich zeigen, wie es weitergeht.
Wir haben zuletzt im Löwentalk, den gibt es ja bei YouTube, auch über Perspektiven im Profisport, aber auch über Belastung gesprochen. Als junger Kerl nach einem halben Jahr Profi da sein, ist wahrscheinlich Belastung ein relativer Begriff. Aber trotzdem, hast du dir da Eindrücke machen können? Also auch so ein bisschen anhand der Belastung, die die Kollegen so ein bisschen haben?
Ja, bei mir ist ja eher relativ. Ich spiele ja jetzt nicht jedes Spiel super viel. Aber man sieht schon, okay, wie viel spielt eigentlich Kiel nebenher mit einer Champions League-Gruppenphase von ich weiß nicht wie viel Spielen. Und das finde ich schon extrem, vor allem weil es auch nicht nur Spielen sind, es sind auch viele Reisen. Wir sind jetzt nach Weißrussland, samstags morgens los, früh morgens, Sonntag Spiel, Montag spät, abends heim. Das ist auch psychisch immer neben körperlichen auch sehr, sehr schwer. Und
Wie verbringst du deine Zeit im Bus, im Flieger? Bist du so ein Netflixer oder?
Ich schaue ehrlich gesagt, jetzt wirst du mich wahrscheinlich komisch angucken, aber ich schaue keinerlei Serien auf Netflix oder Amazon. Ich bin kein Serienschauer. Und das sagt mir auch jeder, wie kann überhaupt nicht sein, und schau doch mal hier die Serie oder hier die ist Wahnsinn, musst du unbedingt schauen. Aber ich fange das lieber erst gar nicht an, am Schluss packt es mich noch und dann habe ich für andere Sachen. Na, habe ich für andere sagen, gar keine Zeit.
Wie er über Netflix spricht, als wäre das Heroin.
Ja, ich glaube, das ist teilweise so. Wenn man mal eine gute Serie hat, dann schaut man auch mal eine Nacht. Nee, ich schaue öfters mal einen Film. Und ja, habe auch schon gelernt nebenher öfters mal.
Ja, das wissen wir jetzt, dass du immer ganz vorbildlich lernst und so. Aber also, du musst doch irgendwie hast du dann dein Lernzeug im Bus dabei oder was?
Computer. Technische Hilfsmittel heutzutage, ja.
Ja gut, schon, dass du da nicht mit 5 Büchern sitzt, ist mir schon auch klar. Ja. Aber du lernst dann hauptsächlich, oder?
Das ist ja, auf Fahrten ist es schon sehr, sehr schwierig. Wenn wir wirklich abends anreisen, spielen abends um 8:30 oder so, dann haben wir ja sehr, sehr viel Freizeit. Da mache ich eigentlich schon immer was, weil meine Prüfungen dann irgendwann auch anstehen und zwischendurch auch noch Sachen sind. Und auf einer Fahrt ist es dann öfter, glaube ich, mal ein Film oder, klar, spät heimfahren ist, möglichst viel schlafen, auch wenn es nicht immer so gut klappt.
Wen hast du auf dem Zimmer?
Jerry Tolbring.
Und?
Wie ist sehr das? Entspannt.
Ja?
Absolut kein Problem.
Muss der auch natürlich lernen?
Nee, der macht, glaube ich, kein Studium. Der schaut sehr, sehr viel Serien und Filme.
Und der hat dich nicht überzeugen können bis jetzt?
Nee, tatsächlich nicht.
Ja, spricht er dann mittlerweile, also wir trauen uns ja noch nicht so ganz, ihn für einen Podcast vorzusehen. Wie ist denn das so mit der deutschen Sprache, mit Jerry?
Er nimmt fleißig Deutschstunden und es wird besser, aber er muss, glaube ich, noch etwas mehr reden, und darum rede ich mit ihm öfters mal viel, und das klappt gar nicht so schlecht. Für einen Podcast müsste ihm, glaube ich, noch etwas Zeit geben.
Aber wenn du technisch doch so versiert bist, dann hack doch mal seinen PC, dass seine Netflix-Serien nur noch auf Deutsch laufen.
Das wäre auch eine sehr gute Lernmaschine.
Das könnte doch rein theoretisch was helfen. Wenn du dir, also hast du denn im Übrigen, ich finde, du bist ein super strukturierter Typ. Also
ich bin extremst ordentlich, also wirklich penibel. Ohne
das ist mehr suspekt, ne?
Ja.
Voll.
Sagt meine Freundin auch immer. Manchmal habe ich echt einen Schuss, weil ich zu ordentlich bin. Und ich glaube, es nervt manchmal, aber ich habe alles immer ordentlich geordnet, geplant und ordentlich.
Also da sitzen hier jetzt wirklich zwei Welten an diesem Tisch, ne? Ja, ey, wirklich, ich bin der unordentlichste Mensch auf Gottes Erden, so. Ja, ich kann, also meine Mutter hat mir früher immer schon, da kam immer schon Arschtritt mit Anlauf, so, weil Zimmer nicht aufgeräumt und sowas alles. Also ich bin wirklich ein super extrem unordentlicher Mensch.
Das Problem hatte
Mensch.
Ich noch nie.
Nee. Echt? Ja. Musst du dir mal mein Auto angucken, das ist
echt?
Ja, das ist wirklich schlimm.
Würde ich durchdrehen.
Echt jetzt?
Ja.
Siehst du, ist gut, dass du mit mir nicht mitfahren musst. Alto Belli. Okay, das hätte ich jetzt ehrlich, also das ist jetzt so extrem, das hätte ich nicht gedacht. Aber du bist ein strukturierter Mensch, das heißt, hast du denn auch das Gefühl, dass so gleichaltrige Kollegen auch einen konkreten Plan haben? So, also du weißt ja schon sehr genau, was du willst.
Ja, in meinem Freundeskreis machen auch sehr, sehr viele noch ein Studium nebenher und haben auch ihre quasi Pläne fürs Leben jetzt, so grob halt. Aber ja, ich glaube, so extrem ordentlich und strukturiert ist da auch keiner. Und ja, ist aber auch ähnlich in meinem Freundeskreis.
Okay. Spielst du gerne Fußball?
Ja.
Warum hast du dann nie wirklich mal Fußball spielen gelernt?
Wusste ich doch, dass diese Frage kommt. Du als schlechtester One-Touch-Spieler vor dem Spiel aller Zeiten.
Jetzt packe ich aber aus. Ja. Jetzt aber. Also man muss das zum Hintergrund für die Fans, die nicht wissen, von was wir sprechen, sagen, dass es wird ja immer ein bisschen gekickt vor dem
Richtig,
vor
Ritual dem Spiel. Eigentlich vor dem Spiel.
Es ist wirklich ein Ritual. Mhm. Und ist eigentlich seit, ich glaube, vor 4 Jahren oder was in Frankfurt beim Champions-League-Spiel waren einfach nicht genug Fußballer da. Und Henrik Pekler war damals derjenige, der gesagt hat, hier, wir sind nur 3 Mann, sieh mal zu, kick mal mit ein bisschen. Mhm. Haben sich einen Spaß draus gemacht, mir halt ständig auf den Hintern zu schießen. Das ist nämlich die Strafe dabei.
Das ist auch die Konsequenz, wenn man quasi zu schlecht ist und im Tor steht, nichts hält und dann 10 Tore kriegt. Und, ja,
was möchtest du mir jetzt damit sagen?
Wie war's
nochmal? Dich verwundert, dass ich öfters im Tor stehe als du, oder was?
Gegen Minsk in Mannheim war es ja 3x10 Minuten, also.
Aber spielst du so in deiner Freizeit auch schon mal Fußball, oder?
Nee, ich war früher als kleines Kind höchstens mal Bolzen, aber mehr auch nicht. Also ich fahre jetzt nicht in meiner Freizeit auf den Fußballplatz und spiele Fußball.
Okay, aber wenn du sagst, du hast parallel mal Leichtathletik gemacht, was waren da die Sportarten?
Ich war guter Sprinter und Weitsprung, Springen und Sprinten.
Also im Endeffekt genau das, was
ich jetzt ein Außenspieler eigentlich mache. Wahnsinnig schlecht in Ausdauer.
Ja?
Ja, also so. Damals hatten wir immer Mehrkämpfe, da war es dann 1000 Meter und da war ich immer hinten mit dabei. Aber ich war ehrlich gesagt auch im Ballwurf nicht so richtig gut.
Okay, das hat sich ja verändert.
Aber da wirft man auch nur mit einem kleinen, ich glaube 80 Gramm Ball, oder?
Okay.
Also es war wirklich in sehr, sehr jungen Jahren. Ich weiß nicht, wann ich aufgehört habe, mit 13, 14, 15.
Du hättest auch Footballer werden können. Wide Receiver.
Ja, fände ich, glaube ich, auch cool. Wobei, das sind ja alles Top-100-Meter-Sprinter, die es, glaube ich, zu mehr nicht schaffen, aber halt immer noch wahnsinnig schnell sind. Und so schnell bin ich dann, glaube ich, auch nicht.
Ohne dir zu nahe treten zu wollen, glaube ich, das ist auch körperlich.
Körperlich bin ich zwar auch nicht zwergenklein, aber auch
klein nicht, so super aber du bist ja,
und so durchtrainiert bin ich dann, glaube ich, auch nicht Wide Receiver. Also es ist wirklich Wahnsinn, was
heftig,
die
ne?
leisten. Ja.
Da sehen ja die Wide Receiver aus wie Yannick Kohlbacher.
Ja.
Und die sind dann trotzdem noch schnell.
Gut, Yannick ist ja auch richtig schnell. Auf den ersten Metern ist er extrem schnell.
Auf wie vielen ersten Metern? 3?
Nee. Da muss ich ihn wirklich in Schutz nehmen. Also
echt?
Er ist richtig schnell, ja. Traut man ihm überhaupt nicht zu. Ich dachte auch, ich kam hierher, dachte, ja, okay, es ist ein Schrank, der hat Kraft ohne Ende. Stimmt auch alles, aber er ist noch sauschnell dazu.
Guckst du Football manchmal?
Ja, ist Sonntagabend.
Was ist dein Team?
Darf ich jetzt nicht sagen, oder?
Warum denn das nicht?
Die New England Patriots favorisiere
ich. Nee, dann darfst du es nicht sagen.
Dachte ich schon. Ich bin...
Ach komm schon, das ist doch
Ich bin absoluter Brady-Fan und Edelman und ja, schau mir es gerne an, weil es einfach schön anzusehen ist.
Also für alle...
Donta Hightower.
Wir haben ja auch bestimmt auch ein paar Hörer...
Ja, es ist FC Bayern München,
ja,
ich weiß.
Ja, ist so. Das ist ja wirklich so. Also die von Football keine Ahnung haben, werden dann Patriots-Fans. Aber für die jetzt auch zuhören und nicht genau wissen, die Patriots sind so ein bisschen wie der FC Bayern im Football. Die gewinnen immer alles.
Hast du ja recht. Und deswegen, du bist was für ein Fan?
Ich bin Denver Broncos-Fan. Das ist wie in meinem Privatleben, bin ich ja Schalke-Fan. Also ja, mir kann keiner vorwerfen, dass ich Erfolgsfan von irgendwas bin. Broncos ist schon hart momentan, ja. Aber bis ja, spät gut, in die Nacht oder machst anders. Du um 11 den Fernseher aus?
Gestern war es bis um 23:30 glaube ich. Also nicht.
Ja, waren auch spannende Spiele. Dallas gegen Patriots.
Das war ja eine Regenschlacht. Das war ja nicht so schön anzusehen.
Das ist schon auch eine super interessante Sportart, die, glaube ich, in Deutschland Fall. Immer noch und noch bekannter und berühmter. Das ist schon fast ein Hype, der hier kommt.
Ich hoffe, ich kann auch irgendwann mal ein Spiel schauen, live. Weil ich finde, das ist, glaube ich, ein richtiges
Highlight. Kann ich dir empfehlen, mal nach London zu fliegen? Ich habe mal von diesen London Games gesehen.
Echt?
Das ist eine mega Erfahrung, wirklich. Also spätestens wenn, also in London ist natürlich so, dass ja noch alle die englische oder die britische Nationalhymne God Save the Queen singen. Mhm. Also da geht es ja durch Mark und Bein. So. Also das ist auch nicht zu vergleichen mit jetzt deutsche Nationalhymne, die ist da schon ein bisschen ruhiger. Aber God Save the Queen von 80.000, muss ich schon sagen, das war nicht so schlecht. Kommen wir eigentlich zur letzten Frage in dieser jetzigen Rubrik. Du hast schon auf meinen Zettel geschielt, ne?
Nee, ich habe aber nichts erkannt.
Wenn du dir etwas wünschen könntest für diese Saison, was wäre das? 10 Tore gegen Benjamin Buric am 21.12. oder das entscheidende Tor im Pokalfinale? Also es sind nicht die beiden Auswahlmöglichkeiten, sondern...
Ja, wenn ich jetzt die beiden Auswahlmöglichkeiten gerade nehme, dann das entscheidende Tor, weil damit ein Titel verbunden wäre. Wenn ich jetzt keine 10 Tore am 21.12. mache, dann können wir trotzdem noch Meister werden.
Das ist clever gewählt. Das ist tatsächlich sehr clever gewählt. Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsrubrik.
Ah, super.
Löwen fragen Löwen.
Meine Lieblingsrubrik, das sind die Fragen von Social Media, von Fans und von Mitspielern. Die erste Frage kommt, wir haben viel über ihn gesprochen heute, von Yannick Kohlbacher.
Bin ich mal
gespannt. Und geht folgendermaßen.
Lieber Tim, jetzt sind die ersten beiden Spiele im EHF Cup gespielt. Wie fühlt es sich an, nachdem du in der Champions League debütieren konntest, jetzt auch im EHF Cup dabei zu sein? Und ja, wie fühlt es sich in der Bundesliga? Bist du gut angekommen?
Ja, auf jeden Fall. Fühlt sich sehr, sehr gut an. Und ja, sind ja jetzt auch schon ein paar Spiele rum. Von daher bin ich, glaube ich, ganz gut angekommen.
Spielst du, guckst du dir das dann auch nachher alles nochmal im Fernsehen an? Also nimmst du die Spiele selber für
die
dich auch nochmal?
Die ganzen Spiele selten, öfters auch mal. Aber also meine Aktion eigentlich immer.
Mhm. Ja. Auch um was mitzunehmen und sich auch so noch mal zu motivieren.
Ja, auch. Oder was jetzt auch schlecht war. Oder
du machst quasi nochmal dein eigenes Videostudio.
Ja, eigentlich schon.
Die zweite Frage, die kommt von Patrick Grötzki. Wir haben das Thema schon mal kurz angeschnitten gerade.
Bin ich gespannt.
Und jetzt sind wir sehr, sehr gespannt, was Patrick... Weil ich habe mir sagen lassen, Patrick hat eine Beschwerde bekommen.
Servus Tim, hier ist Johnny. Mir ist zu Ohren gekommen, beziehungsweise dein Zimmerkollege beklagt sich immer bei mir darüber, dass er die ganze Nacht nicht schlafen kann, weil du immer vorm Laptop sitzt und die ganze Nacht auch wach bist. Vielleicht kannst du dich mal dazu äußern, weil das ist wirklich ein großes Fragezeichen und ich habe auch schon gehört, dass du das vehement abstreitest. Ja, dein Zimmerkollege, der ist... wirklich fertig mit den Nerven. Und, vielleicht muss man da sogar über einen Wechsel nachdenken vom Zimmerkollegen. Aber vielleicht kannst du ja Licht ins Dunkel bringen. Danke dir.
Ja, Johnny, ich glaube, du weißt selber. Andersrum stimmt's. Also Jerry schläft immer nach mir, weil er wirklich sehr, sehr lange wach ist. Und auch morgens sehr, sehr lange schläft. Ich bin eigentlich immer eine Stunde vorher am Frühstück. Und Jerry schläft bis 10 Minuten vorher und ist dementsprechend nachts, glaube ich, sehr, sehr aktiv, schaut öfters mal aufs Handy und Apfel sagt immer, er hat sehr, sehr viel Schirmzeit, weil er viel aufs iPad guckt und ja, demnach ist die Frage umgedreht.
Also muss man nicht mal in den Wechsel nachdenken?
Nein, aber
würdest du dich
Fall.
Beschweren? Nein.
Niemals. Also ich habe einen sehr, sehr festen Schlaf, ich merke wirklich gar nichts und ich höre ihn auch nicht und ja, Ich bin sehr zufrieden mit Jari.
Das ist auch echt so ein bisschen wie so alte Ehepaare, ne? Das haben wir jetzt ein paar Mal schon gehabt, diese Themen mit den Zimmerpartnern. Das ist schon immer echt interessant, wie ihr da miteinander klarkommt.
Ja, man schläft ja auch nicht so selten in einem Raum. Darum muss man ja auch irgendwie klarkommen und das klappt ganz ordentlich bei uns.
Das funktioniert ganz gut. Das hören wir sehr gerne. Wenn wir Jari Tollbring dann irgendwann mal im Podcast haben, werden wir mal die Gegenfrage stellen.
Frag den mal, warum er denn abends so lange wach ist immer.
Wir haben sehr viele Fragen von Social Media. Wir haben die Rubrik jetzt schon ein paar Mal gemacht, dass wir die Fans haben Fragen stellen lassen. Bei dir fielen die Fragen etwas anders aus als bei den anderen Podcast-Gästen. Niklas D., glaube ich, zum Beispiel, fragt, Malle oder Felke-Turnier?
Puh. Harte Entscheidung. Also zur Erklärung, des Felke-Turnier ist ein Spaßturnier aus Sobernheim, bei mir, wo ich herkomme, in der Pfalz. Und ja, wie gesagt, ein Spaßturnier. Also ich spiele da schon ein paar Jahre gar nicht mehr richtig mit, sondern bin dann nur zum Spaß, wie gesagt. Und ja, ist immer ein feuchtfröhliches Wochenende in der Sommerpause. Und jetzt ist natürlich die Entscheidung schwer, ob Malle oder Felke-Turnier. Also Malle als klassische Abschlussfahrt. Puh, jetzt muss ich mich für eins entscheiden, oder?
Also laut Niklas D., ja.
Ja, dann nehme ich Felke-Turnier, weil es regional ist und ich da
und,
schon
und
länger bin.
Und du bei den Leuten ein bisschen einschleimen möchtest.
Ja.
Johnny PRV will wissen, wann du mal wieder in Bingen bist.
Gute Frage. Diese Saison habe ich es leider noch nicht geschafft. Ich plane fest, mir ein Spiel anzuschauen, aber in Budenheim bei Mainz im Januar, wo wir auch etwas mehr frei haben. Sonst habe ich es leider nicht geschafft.
Ist für deine Freunde auch was Besonderes, oder? Dass einer von ihnen jetzt Handballprofi ist?
Ja, ich glaube auch. Teilweise. Aber ich werde jetzt nicht irgendwie wie ein Prinz behandelt. Also es ist noch alles normal und von daher, ja.
Wir haben über Instagram noch was bekommen. Und zwar von Evil Fritz. Oh, geiler Name. Kennen die Teamkollegen schon den besten Streuselkuchen der Welt?
Ja, muss ich, glaube ich, auch vorher kurz erklären.
Ja,
Evil Fritz war der Mannschaftsbetreuer in Bingen, als ich 2 Jahre dort war.
Okay.
Und ich war da 2 Jahre lang Kuchenwart für die Spiele. Und aus meinem Heimatort habe ich dann immer einen Streuselkuchen mitgebracht, der sehr, sehr gut schmeckt. Und da waren sie alle große Fans von. Aber hier habe ich ihn noch nicht mitgebracht, weil Connys Frau ja immer sehr, sehr gute Kuchen macht für die Auswärtsfahrten.
Das heißt,
und da ist es gar nicht nötig.
Das schmeckt bestimmt auch ein richtig guter Kaffee. Ich habe tatsächlich in meinem Kaffee immer noch ein bisschen, immer noch ein bisschen Salzgeschmack.
Das ist die Story des Tages, ja. Kevin Gerwin macht Salz in seinen Kaffee, weil er es nicht erkennt.
Ich hatte einen kleinen Fauxpas. Also man muss dazu erklären, dass wir im Internat aufzeichnen, im Aufenthaltsraum. Und wir haben von der Waldraut mal gezeigt bekommen, ja, da ist der Zucker und da ist dies, das, jenes. Jetzt stand aber heute in einer ähnlichen Dose nicht der Zucker, sondern das Salz.
Und er hat mich noch probieren lassen und es war wirklich nicht schön. Aber ich fand es vorhin schon sehr, sehr lustig, weil wer stellt Zucker in eine Schale mit Gewürzen aller Art? Und darum.
Da bist du nicht mal auf die Idee gekommen, mich vielleicht da schon vorzuwarnen.
Ich dachte, ich lasse dich erstmal jetzt auflaufen und schaue, ob es überhaupt Zucker ist.
Ja, aber es ist auch interessant, wenn ich einen Schluck von einem Kaffee nehme, der mit Salz, wo Salz drin ist, und ich mache schon und sag zu dir, probier mal, dass du dann trotzdem noch probierst.
Dachte ja, so schlimm kann es ja nicht sein.
Ja, und?
Milch steht ein bisschen länger oder so, keine Ahnung, aber dass es Salz ist.
Ja. War doch auch nicht so schlimm, oder?
Ich würde es jetzt nicht regelmäßig trinken.
Es wird kein Schuldgetränk, könnte ich mir vorstellen. Aber schmeckt bestimmt auch, also ein schöner Kaffee, weil der Kaffee hier ist ja immer überragend. Die haben ja so eine ganz spezielle Kaffeesorte im Internat.
Ja, die Bohnen sind von einem ehemaligen Trainer aus Offenburg,
ja,
habe ich mir mal erklären lassen.
Genau.
Die sind wirklich überragend.
Wirklich, wirklich geil. Da gehen mal fette Grüße raus. Nur mit Salz kann man es nicht so gut trinken. Blau-gelbe Löwin hat gefragt, wie kommst du mit uns Fans zurecht? Hoffe, wir sind nicht zu anstrengend.
Nö, auf keinen Fall. Fans sind sehr, sehr wichtig. Und ja, ich habe das erleben dürfen beim Heimspiel gegen Kiel und vor allem auch beim Pokal-Achtelfinale gegen Göppingen, was eigentlich Fans anrichten können, also im positiven Sinne. Und dass da wirklich eine Wand entstehen kann. Und von daher ja, macht mir Fanarbeit auch sehr, sehr viel Spaß, weil ich auch weiß, dass ich früher auch mal selbst ein kleiner Junge war, der auch mal Spiele schauen war und Fotos wollte. Und ja.
Aber warst du früher auch schon Löwen-Fan? Oder?
Ja, ich bin, als ich nach Meisenheim kam, die veranstalten jedes Jahr eine Weihnachtsfahrt nach Mannheim und fahren dieses Jahr auch mit knapp 150 Leuten hierhin gegen Flensburg. Und da bin ich das erste Mal mitgefahren, ich weiß nicht, wie alt ich war oder ich weiß nicht wann, gegen den HSV Handball. Und also war schon länger her. Und dann, ja, seitdem eigentlich großer Fan. Wir waren bei sehr, sehr vielen Spielen und durfte auch schon zweimal einlaufen. Ja.
Du warst mal Einlaufkind?
Ja, durfte lustigerweise gegen Nordhorn einlaufen das erste
Ach,
Mal.
Hör doch auf, wie lustig erstes, ist das denn?
Mein erstes Tor gemacht habe in Nordhorn. Das war auch ganz lustig. Ja. Und einmal durfte ich auch mit Slavomir Schmal einlaufen. Ja.
Und also das
den
heißt,
wir dann in Polen gesehen haben.
Und wen hast
gegen
du?
Ihn gespielt
haben. Ja, ja, aber wen hast, also, und wen hast du dann als beim zweiten Mal an der Hand gehabt?
Beim Spiel gegen Nordhorn, das war das erste Mal, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Das zweite Mal war dann, glaube ich, Slavomir Schmal.
Das ist ja echt richtig lustig. Das ist ja eigentlich eine Geschichte, die ist normalerweise ja, ja die man im Fußball ja ständig hört. Dass es so die Ballkinder und sowas sind. Also was gibt es ja bei uns nicht. Richtig Ballkinder im Handball. Aber das ist ja, ja stimmt, du hast dann noch gegen Slavomir Schmal gespielt. Das war sein letztes Jahr.
Bevor genau,
er dann,
ja.
Aufgehört hat und, glaube ich, Torwarttrainer bei der polnischen Nationalmannschaft geworden ist.
Genau.
Ziemlich interessante Geschichte, finde ich.
Ja, wir waren, also ich glaube, ich war, bevor ich hier kam, locker bei 40 Spielen da.
Echt? Eigentlich,
ja. Weil das ist ja auch Bundesliga-Handball von mir zu Hause aus das Nächste, was man sich angucken kann. Also jetzt Friesenheim, ein paar Minuten näher, aber ja, damals war das immer sehr, sehr schön.
Ein richtiger Rhein-Neckar-Löwen-Fan. Du hast die Nummer 77?
Richtig.
Die du dir im Übrigen mit David Schmidt teilst, so ein bisschen, der hat ja auch, aber ist mir gestern aufgefallen.
Ja, David Schmidt war ja quasi mein Vorgänger, also als er in der zweiten Mannschaft hier war und auch mal bei den Profis hatte er auch immer Nummer 77, genau.
Hat
und jetzt in Stuttgart, ja.
Also hat es denn einen gewissen Grund oder hat es bei dir einen gewissen Grund mit der 77?
Also ich habe sie jetzt nicht wegen ihm, David Schmidt.
Das habe ich mir fast schon gedacht.
Sondern, ich hatte von Start meiner Jugend hatte ich schon immer die Nummer 7. Irgendwann wurde mir das mal zu langweilig. Da habe ich gesagt, ich will was Zweistelliges, zack, und die 77 draus. Also komplett unspektakulär und langweilig.
Also es gibt auch, es hätte auch sein können, dass es irgendwie zufälligerweise, weiß ich nicht, was am 7. Geburtstag oder irgendwie so. Oder
Dritter Sechster.
Ja. Dritter Sechster. Das steht ja hier auf meinem Zettel auch. Das wusste ich ja schon, dass es nicht der 7.7. gewesen ist. Also kurz zur Erklärung, falls es jetzt Leute gibt, die tatsächlich David Schmidt nicht kennen, soll es ja auch geben. Ist ja immer ganz wichtig, dass hier jeder mit zuhören kann.
Rechte von Stuttgart.
Hat gestern sehr gut gespielt gegen uns, finde ich. Also
sehr, sehr gut, ja.
Spielt jetzt beim TVB in Stuttgart. Da kann man schon fast ein bisschen Mitleid haben, wenn jemand in Stuttgart arbeiten muss, ne?
Ja.
Bei den Schwaben, das ist schon bitter.
Bei dem Schwaben und dem Verkehrsaufkommen
ja.
Sind wir wieder klassisch Baden-Württemberg.
Im Kessel.
Das ist da, glaube ich, noch schlimmer als momentan bei uns.
Also können wir festhalten, es hat keine tiefere Bedeutung, deine Nummer 77.
Nein.
Gut.
Und sie hat halt nicht jeder.
Das ist tatsächlich ja auch immer noch mal so ein Punkt. Man will ja auch nicht bei jedem Verein, wenn man irgendwo mal wechselt, sich um die eigene Nummer streiten müssen. Eben. Aber die 77 bringt dir hoffentlich in dieser Saison noch ganz, ganz viel Glück. Wir freuen uns auf jeden Fall noch auf die nächsten Jahre mit dir bei den Rhein-Neckar-Löwen. Ich freue mich sehr, dass du dir kurz Zeit genommen hast heute.
Sehr gerne.
Nach dem entspannten Training mit Krafttraining heute. Und das war Folge 9 von Ein Team, ein Podcast. Heute mit Tim Ganz. Und ich sag's nochmal, Daniel möchte das immer so gerne, unser Social Media Beauftragter, dass ich darauf hinweise, dass man diesen Podcast auch abonnieren kann bei Spotify, bei Apple Podcasts und ich vergesse bestimmt wieder die Hälfte. Und deshalb sage ich das hier gerne nochmal und die nächste Folge gibt's dann wieder in 2 Wochen und macht auch gerne ein bisschen Werbung und gebt uns Feedback. Wir freuen uns nämlich darüber. Dankeschön, Tim, dass du da warst.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Das hoffe ich. Es gab auch guten Salzkaffee, ne?
Jetzt aber noch einen richtigen Kaffee.
Jetzt gibt es noch einen richtigen schönen Kaffee. Ja, wir müssen gucken, ob die Küche wieder frei ist. Da wurde nämlich gerade noch ein kleiner Spot gedreht von mit Andi.
Die Weihnachtsbäckerei war wieder
und
da.
Und Uwe, die haben die Weihnachtsbäckerei wieder eröffnet. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Macht es gut, liebe Löwenfans. Schöne Woche wünschen wir euch. Tschüss.
Tschüss.
Das war ein Team, ein Podcast. Jetzt bei Spotify oder iTunes abonnieren. Bis zum nächsten Mal.